Die Leute haben mir so viele Bilder gesendet, wie sie ihre Thujas rausreißen, wie sie ihre Forsythien rausreißen, wie sie Salweiden pflanzen, wie sie Kornelkirschen pflanzen, wie sie einen Hardriegel pflanzen, so roten Hardriegel und so weiter und so fort. Also das hat mich übelst übertrieben emotional mitgenommen, dass ich wirklich, ich hatte zum ersten Mal im Leben das Gefühl, dass ich einen Mehrwert schaffe und dass ich irgendwie was leiste gesellschaftlich. Und oh, wenn ich weiterrede, muss ich wieder heulen, weil das war, oder das ist, ich bekomme das noch heute, immer wieder, erst heute wieder ganz viel, hat einer seinen riesigen Flieger rausgerissen. Und ja, also das ist so geil, das macht mir mega Spaß. Das ist wirklich auch mit einer der Gründe, warum ich das überhaupt tue.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit Robin König. Der Robin ist bekannt unter Robinga Schnögelrögel und ist ein Planfluencer, also ein Pflanzeninfluencer. Und das heißt für uns heute, es geht unter anderem ab in den Garten. Hallo Robin, schön, dass du an Bord bist.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf, so spontan. Traumhaft.
Wo sitzt du? In Berlin?
Ich bin in Berlin, ja.
Zur Entspannung würde ich gerne wissen, was bisher dein schönstes Walderlebnis war.
Also ich bin tatsächlich relativ selten im Wald, da der deutsche Wald ja doch eine relative Monokultur ist und ich dort wenig bin einfach, weil ich das ästhetisch nicht sehr ansprechend finde. Ich kann mich aber erinnern, dass ich als Kind mal unterwegs war im Wald und dort eine Wildschweinmutter mit ihren Kindern gesehen habe. Relativ gefährlich eigentlich, aber mir war es damals egal. Ich fand es einfach nur geil.
Vor allem ist es tatsächlich nicht besonders gefährlich, aber es wird einem erzählt. Das finde ich auch immer interessant.
Okay, ja.
Und wir kommen mal direkt zu deiner, ich glaube, hauptsächlich bist du auf Insta unterwegs, aber auch auf YouTube, oder?
TikTok gelegt jetzt auch gerade los.
Ich greife mal einen deiner letzten Aufreger auf, das Insektenhotel, mit dem du, glaube ich, ziemlich gekämpft hast und noch kämpfst. Da bist du teilweise relativ sauer gewesen. Warum?
Weil das Verbraucherverarsche ist, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt juristisch Verbraucherverarsche ist. So, ich stehe ja mit dem Verbraucherschutz in Kontakt. Werde ich mich noch austauschen. Da das halt schlecht gemacht und nicht mal gut gewollt ist. Also, das ist ein Albtraum da.
Also, wir rudern mal einen Schritt zurück. Ein Insektenhotel. Also, man kennt die Dinger aus dem Baumarkt zum Beispiel. Ich
Richtig.
glaube, darum ging es auch, nicht um die selbstgebastelten. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Vogelhäuschen und das sind alle möglichen Löcher in irgendwelchen Holzplatten gebohrt oder auch vielleicht ein bisschen Schilf zusammengepackt und das noch dazwischen gedrahtet. Und da drin sollen dann zum Beispiel Solitärbienen nisten, die ein Ei legen und stopfen das Ganze dann, also du kennst dich da besser aus, voll Pollen oder irgendwelchen Krempel und lassen sich da die Larven entwickeln. Also man möchte damit im Garten die Artenvielfalt fördern und kann das Ding dann, ich weiß gar nicht, was kostet so ein Ding im Baumarkt, für x Euro kaufen. Was ist x?
Also es kommt drauf an, so 20 bis 40 Euro, aber also ich habe jetzt ein gutes auch gekauft und das, also was von mir das Prädikat bekommt, kann man machen. Und das hat 40 Euro gekostet, ja.
Schon ganz ordentlich.
Ja.
Und was ist deine Kritik? An den schlechten natürlich.
Die Kritik bei mir an den Schlechten ist, dass da sehr häufig sind da Füllmaterialien drin, die überhaupt keinen Sinn machen, wo es keinerlei Wechselbeziehung zwischen Natur und Füllmaterial gibt. Zum Beispiel Zapfen jeglicher Art, also irgendwelche Zapfen da reingedrückt mit der Argumentation, damit sich dort Marienkäfer zurückziehen können. Marienkäfer überwintern meistens einfach nur irgendwo. Ganz oft haben mir die Leute geschrieben, bei ihnen in der Wohnung, weil die natürlich irgendwo hin, wo es relativ warm ist. Deswegen kommen die immer in die Wohnung rein und so. Also die suchen sich ihre Orte vollkommen unabhängig, ob da jetzt ein Tanzzapfen liegt oder nicht oder irgendein Zapfen. Aber Zapfe ist nur eine Sache. Da ist ja auch Stroh drin und was man nicht so alles findet. Eigentlich müsste man mal so die Top 10 der der komischsten und danebensten Insektenbefüllungen mal posten irgendwie, weil da ist ja alle mögliche ganz viel komisches Zeug drin manchmal.
Und nebendran wird noch mehr Zeug verkauft, was du auf deiner, ich sag mal, in Anführungszeichen Abschussliste hast. Also auf der einen Seite Insektenhotel und dann geht es darum, sie sollen ja jetzt nicht nur im Hotel übernachten, sondern sie sollen ja auch frühstücken. Und richtig. Zum Frühstück wird dann angeboten, zum Beispiel vor Südsee.
Oh, ja, ein Albtraum.
Ich weiß, ich streue jetzt nämlich Salz in sämtliche Gartencenterwunden von dir.
Also. Aua, aua, aua. Ja, die Vorsüdchen, für die Leute, die es nicht wissen, weil das wissen kaum, also wissen nur wirklich wenige Leute, die hat kein Pollen, kein Nektar. Das ist eine Art, die, also die Vorsüdchen, die wir kennen, die bei uns draußen in den Gärten steht, das ist eine Zuchtform einer Vorsüdchenart. Also das ist eine vom Menschen erschaffene Pflanze. Die hat nichts mit Natur am Hut, die ist keine Raupenfutterpflanze für irgendwen, die ist keine Raupenfutterpflanze für Blattwespen, nicht für Schmetterlinge, da gehen keine Käfer ran. Also die steht einfach da und provoziert mich mit ihrem Gestehe.
War auch mal, ich erinnere mich so dumpf, bin ja schon ein paar Jahre älter als du. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich glaube, weniger als halb so alt wie ich.
Ich bin 24.
Ja, okay. Ich bin 59, dann habe ich recht, ne? Das stimmt. Also weniger als halb so alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ja. Gott. So deutlich weniger als halb so alt. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass das zu meiner Kindheit schon eine Modepflanze war und ist dann, glaube ich, zwischendurch mal wieder aus dem Fokus geraten. Aber komischerweise ploppt die jetzt seit einigen Jahren wieder auf. So ähnlich wie mit dem Gummibaum und anderem Zeug halt. Mm. Und wir haben im Garten, auch von meinem Vorgänger, der ist schon längst verstorben, also ich weiß gar nicht, wir wohnen jetzt hier seit 31 Jahren im Forsthaus und da krepelt so eine einsame Forsythie. Also wir haben 80 Bäume hier auf dem Grundstück stehen, aber da kommt jetzt auf so eine Forsythie auch nicht
an. Ja.
Aber die blüht auch gar nicht, weil die gar nicht zu Potte kommt. Also ich will damit nur sagen, Erbarmen. Ich habe einfach Mitleid mit dem Vieh. Es wird anscheinend momentan gerade wieder modern, die anzupflanzen.
Ich finde, also was ich krass finde, ist, wenn so ganze Straßenzüge halt voll sind mit Forsythie, weil sie halt keinen Sinn ergibt. Also dann kann man auch übrigens eine wunderschöne Kornelkirsche pflanzen. Cornus mast, wenn ich mich recht entsinne, die wunderschön gelb Blüten hat, die auch richtig viel Nektar haben, wo die ganzen frühen Falterarten hingehen, wo die frühen Wildbienen hingehen, wo so richtig schön Betrieb ist und braucht sich da nicht eine tote Pflanze hinstellen. Also eine lebendige Pflanze, aber tot im ökologischen Sinne.
Und man kann die Kirschen wie Oliven einlegen. Meine Mutter macht das.
Ah.
Ich weiß gar nicht, ob sie die dann Eifeloliven genannt hat. Also gut, bei euch würden jetzt Berliner Oliven heißen oder wie auch immer.
Das ist die Berliner Olive, wa?
Ja, aber vielleicht kommen wir mal mehr zum positiven Sachen. Du bist ja, glaube ich, aktuell auch auf dem Weidendruck.
Oh ja.
Ne?
Oh ja.
Wenn ich das so sagen darf. Also vielleicht frage ich vorher erstmal, wie groß ist denn der Garten, den du bewirtschaftest? Weil Weiden, das sind ja Bäume, die waren schon eine Nummer größer, ne?
Ja. Ja, aber man muss auch sagen, dass Weiden, gerade Weide ist ja eigentlich der super Schnittbaum. Also den kannst du schneiden, wie du willst. Der ist relativ widerstandsfähig. Und ja, ich bin voll auf Weide. Also Weiden sind der Obershit.
Ja, ich habe es gelesen. Also klar, als Futterpflanze interessant.
Oh ja.
Aber es werden halt auch Bäume. Also da bräuchte man schon, also für so eine Weide,
ach so,
wie viel Platz würde ich da einkalkulieren im Garten? Ja.
Ja, ich habe übrigens, weil die Frage kurz aufkam, ich habe so 800 Quadratmeter Garten ungefähr, um den ich mich da kümmere und in dem ich mich austoben kann. Ja.
Das ist ja schon ganz ordentlich. Also für so, was würde ich für so eine Weide ansetzen? Selbst wenn sie nicht so groß wird, ich weiß ja nicht, was du pflanzt. Also bei uns hier wäre zumindest großflächig Saalweide heimisch, die für Schmetterlinge ja auch echt super ist.
Ja, ja, ja.
Da bräuchtest du schon so, da müssten wir ein bisschen rumüberlegen, 100 Quadratmeter, denke ich. Also man kann ja darunter noch eine Bank stellen oder irgendwas anderes pflanzen. Aber der Baum bräuchte schon ein bisschen Platz, ne?
Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass es gibt eine wahnsinnig alte, fast vergessene Schnittmethode für Hölzer. Die, heißt das Pfropfen? Nee. Da werden die Weiden quasi nach 3 Jahren beerntet. So wird die Korbweide beispielsweise auch geerntet, um daraus Körbe zu flechten aus diesen Korbweidenrouten. Und so kann man die Weide relativ klein halten und sie wird hornalt und sie hat den positiven Effekt, dass sowohl Totholz als auch Lebendholz an dem Baum vorkommt, was natürlich ein absoluter Segen ist für die Käferwelt, denn Totholz ist einer der größten Lebensräume, den wir haben. Da macht's, also da drücken sich die Käfer die Fühler in die Hand, da ist unvorstellbar, was da abgeht. Und gerade Weidenholz ist dafür auch besonders schön, denn das ist auch besonders beliebt bei Käfern. Und ja, das ist also deswegen, klar, wenn ich den Baum jetzt einfach nur wachsen lasse und sage, ich mache gar nichts, dann ja, dann wären die Dinger riesig und brauchen viel Platz. Aber wenn man so wie ich da irgendwie mal ein Projekt vorhat und vielleicht mal hier Anschnitt und da Anschnitt, so, dann wächst einem das eigentlich nicht über den Kopf. Also keine Angst vor Bäumen, liebe Peoples.
Das ist schon mal eine gute Grundaussage. Und beim Thema Garten, das ist ja so ein bisschen zwiespältige Sache, weil ich komme jetzt mal gerade auf Bäume. Ich bin ja eher so ein Baumfreak. Die kommen ja eigentlich überall vor von alleine, aber nicht immer das, was man will. Und wenn man so, man könnte theoretisch auch Wildnis entstehen lassen, dann fehlt aber das Selbermachen. Also wie wichtig ist dir das Anpacken? Das hat ja auch ein bisschen was von Erfolgserlebnis.
Ja.
Mit sich selber spüren, ja, und diesen ganzen, ja, Sachen zu tun. Das erlebt man ja nicht, wenn man die anderen alles machen lässt.
Nee, das ist mir schon sehr wichtig. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass ich hier doch ein bisschen, also ich sage mal, ich bin Manager der Natur, weil ich muss ein bisschen aufpassen, dass zum Beispiel der japanische Knöterich oder der kanadische Goldrute oder der Götterbaum, der auch leider hier bei mir vorkommt, dass der nicht alles platt wuchert. Und weil dann wäre hier in 3 Jahren nur noch eine Goldrutenwüste quasi. Leider.
Von daher klar, das ist, aber vielleicht ist es auch ganz nett, weil die macht ein bisschen Arbeit. Und also ich muss schon sagen, Garten ist ja keine Natur.
Nee.
Also es ist schön, wenn man es naturnah, ja, macht, aber eigentlich, ja, ist es ja erstmal unser Revier.
Ja.
Wenn es mal ein bisschen egoistisch sagt, Revier des Menschen. Wir müssen uns ja nicht überall rausziehen. Die Frage ist ja, und das kann man im Garten ja ganz gut austesten, wie sieht eine vernünftige Balance aus? Ne?
Ja.
Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob du eine Smartwatch hast. Ich habe sie bei der Gartenarbeit an und stelle die einfach auf Training. Also in meinem Alter muss man ja ein bisschen darauf achten, dass die Muskeln sich nicht zurückbilden. Dann stelle ich die auf Training und dann verbrenne ich da, also laut Uhr, in, sagen wir mal, ich bin so 2-3 Stunden draußen und haue dann, keine Ahnung, 1500 Kalorien raus, ja, Bewegungskalorien.
Ja.
Das ist nicht schlecht, weil man dann abends im Sessel sitzt und dann kann man auch einen zweiten Teller essen. Ich finde das ein,
geil,
wichtiger Aspekt.
Ja, wenn es besonders gut schmeckt, aber absolut, ja, natürlich. Ich renne ja da auch die ganze Zeit rum und man findet ja auch immer wieder irgendwas, wo man was machen will. Also man springt so von Thema zu Thema. So ein Naturgarten hört ja auch eigentlich nie auf. Aber was ich viel mehr mache, ist die Beobachtung eigentlich von den Dingen, die ich dort sehe. Und ja, versuche zu lernen und wie ich noch mehr oder noch bessere Strukturen schaffen kann für die Natur. Das ist eher so das Learning daraus. Also es ist jetzt nicht, dass ich jedem Gras im hinterher renne und oder jeder Goldrute hinterher renne. Mein Gott, die ist eh überall. Also da bin ich froh, wenn die halt nicht überhand nimmt. Aber ja, da verbrennt man unfassbar viel Kalorien. Ja, das stimmt.
Und ich meine, natürlich braucht man auch ein bisschen Geduld, wenn du so bestimmte Strukturen schaffst.
Ja.
Das muss ja nicht unbedingt im ersten Jahr klappen. Das, sagen wir mal, keine Ahnung, du legst da irgendein Tümpelchen an und sagst, so, da kann jetzt mal irgendein Frosch oder Molch, ja, rein. Die müssen das ja erstmal finden, wenn das vorher nicht,
ja,
da war.
Richtig.
Also, wie geduldig bist du da? Weil das kann ja schon mal 2-3 Jahre dauern, wenn, ja, man Pech hat, bis die Natur ringsherum kapiert, du bietest da was an.
Ja, da bin ich.
Bist du ein geduldiger Mensch oder bist du eher ungeduldig?
Nee, da bin ich die Geduld selbst. Also, da bin ich wirklich komplett entspannt. Klar freut man sich, wenn das schon im ersten Jahr klappt. Ich hätte zum Beispiel furchtbar gerne mal ein Tagfaunaugengelege an meinen Brennnesseln in meinem Garten, also in meinem Projektgarten, sag ich mal. Das hat aber bisher noch nicht geklappt, leider. Viele Admirale, die ja auch die Brennnessel wollen, Landkärtchen hätte ich auch furchtbar Bock mal drauf. Aber ja, das kommt, wenn es kommt. Also ich kann das eh nicht beeinflussen. Und ich kann es nur anbieten. Und was die Natur daraus macht, ist dann am Ende des Tages der Natur überlassen. Ja, aber böse bin ich da nicht und ungeduldig auch nicht. Ich lehne mich einfach zurück und ich genieße auch die Brennnessel an sich einfach nur, weil Vitamin C-Bombe, super zum Essen, schmeckt auch irgendwie interessant und geil. Also, da.
Aber kein Wunder, dass du dann keine Schmetterlinge kriegst, wenn du den selber isst. Nach dem Motto, hey, das kann man gut für alles brauchen. Und
ups,
dann,
alles aufgegessen. Sorry, liebe Schmetterlinge, müsst ihr euch weiter umsehen. Nee, ich habe davon zu viel. Also die Kante kann ich gar nicht gegen anessen.
Nee, das verstehe ich schon. Jetzt kommen wir zu deinem Insta-Kanal. Du sprichst ja teilweise recht deutlich und auch sehr lustig. Es ist einfach unterhaltsam. Aber du regst dich ja dann teilweise wirklich auf, wenn da Sachen schieflaufen. Was sind so deine größten No-Gos im Garten? Was man wirklich nicht tun sollte? Wir kommen danach auch wieder zu positiven Sachen. Aber erstmal, wo du sagst, Leute, bitte nicht. So, wo du sagst, das erlebst du immer wieder.
Also Thuja-Hecke ist mir ein absolutes Dorn im Auge. Ist auch, also wieder, ist wieder, also kann ich mir jetzt schon wieder drüber aufregen, ehrlich gesagt. Mache ich jetzt einfach mal nicht. Kirschlorbeer ist auch der absolute, oh, also da, der macht mich aggressiv. Die Thuja macht mich nur sauer und traurig, aber der macht mich richtig aggressiv. Also da bin ich immer kurz davor, die Säge rauszuholen. Aber gut, der kommt eh wieder, muss der ausbuhlen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Flieder, auch noch so ein Thema, ja, Syringa vulgaris. Der gefällt mir auch nicht.
Das haben viele Leute, übrigens auch eine Modepflanze aus meiner Kindheit. Und der riecht ja echt super intensiv. Und da kommen auch Schmetterlinge dran, richtig? Was ist denn zum Beispiel mit diesem Sommerflieder? Der sich ja auch überall entlang der Industriegebiete und entlang der Bahn ausbreitet.
Ja.
Der heißt ja auch Schmetterlingsstrauch. Das suggeriert ja, und man sieht es ja auch, das ist ja eine richtig, richtige, tolle Schmetterlingspflanze. Und den magst du auch nicht, oder?
Mag ich auch nicht, weil der ist keine Raupenfutterpflanze für irgendeinen Schmetterling. Der ist so ein kleiner, mal um Rüssel reinzuhalten und dann wieder wegzuflattern. Und wir haben eigentlich in einem richtigen Naturgarten kein Problem mit Nektar, sondern die Raupenfutterpflanzen fehlen. Also ein guter Naturgarten hat ja eh sein Trachtfließband komplett geschlossen und da blüht eigentlich immer irgendwas, egal wie das Wetter ist, egal was die Temperatur sagt und so weiter und so fort, da blüht immer was. Heißt, Blühpflanzen sind eigentlich nicht unser Problem. Unser Problem sind halt die Raupenfutterpflanzen, denn die...
Stopp.
Ja.
Genau. Da muss ich erstmal direkt einhaken, weil ich finde das einen sehr schönen Aspekt, weil man guckt ja immer auf die Blüten und da sind wir, ich muss gerade einfach mal zwischendurch einflechten, Blühmischung, Blühstreifen, es geht immer ums Blühen, ne? Und das suggeriert ja, die armen Knilche haben nichts zu fressen.
Ja.
Also die fertig ausgebildeten Falter haben nichts zu fressen. Jetzt sagst du, eigentlich shit egal, also ganz natürlich nicht. Aber es kommt eher darauf an, dass man den Nachwuchs groß kriegt.
Ja, auf jeden Fall.
Also diese kriegt man ja auch überall zu kaufen. Diese Tütchen Blühmischung für keine Ahnung was ist dann eher überflüssig oder als Ergänzung oder weglassen oder auf die ganzen anderen Sachen schauen.
Das Problem ist bei diesen Blühmischungen, dass da ja ganz oft ist da auch, ich sag mal, die globale Botanik vereint und das hat überhaupt nichts mit Mitteleuropa zu tun. Problem ist natürlich nur, also dann entsteht das Problem, wenn darunter auch invasive Arten sind und man dann eine Blühmischung im guten Gewissens ausbringt und dann ist auf einmal der kanadische Goldrute zum Beispiel drin und dann ist die überall im Garten und überwuchert alles. Also da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Ich will darüber auch nochmal ein Reel machen über Blühmischungen und was für ein Sinn. Da ist ja meistens Phacelia drin, die ist aus Nordamerika, ist nur für Generalisten gut, also für polynektaristische Insekten.
Stimmt. Die heißt doch eingedeutscht Bienenfreund, Pflanze.
Ja, super, ja. Klasse.
Ja, doch.
Aber also...
Bin ich doch. Tu doch was für die Bienen.
Leider, ja. Das Denken halt, das ist halt so ein bisschen Verbrauchertäuschung, weil es geht nicht um die Honigbiene. Die Honigbiene ist ein Nutztier wie eine Kuh, ein Schwein oder so. Die wird es geben, solange es den Menschen gibt. Es geht um die wilden Schwestern und die ökologischen Zusammenhänge des gesamten Nahrungsnetzwerkes und nicht um die Honigbiene, die ihren Honigwanst vollhauen soll, sondern es geht gerade um diese sehr spezialisierten Wildbienen auch, die ja als mononektaristisch zum Beispiel nur auf einer einzigen Art, auf einer einzigen Pflanzenart drin vorkommen. Das ist halt der geile Shit. So sowas, da juckt's mir in den Finger, ja. Und nicht hier irgendwie so eine 0815, komm, Honigbiene, hier hast du. Das reizt mich gar nicht, ja. Da habe ich lieber eine Reinfahren-Maskenbiene, die denn da sitzt, ja, auf ihrem Reinfahren und sich denkt, wer bist denn du? Kann ich mit dir Geschlechtsverkehr haben? Entschuldigung. Aber, ne, weißt du, was ich meine? Also das ist doch geil, ja. Das ist Natur, so wie sie lebt, ja. Und, ja, nicht so eine... Ich streue immer was hin und dann wird sich da schon wer finden, der den Rüssel reinhält. Das ist auch irgendwie Käse, ja.
Ja, dann ist da, aber wenn ich das so höre, dann, wie stehst du dann zur Stadtimkerei? Also überall, wenn jetzt die Bienenkästen auf die Dächer genagelt, hätte ich beinahe gesagt, damit jede Firma ihren eigenen Honig produziert. Ja. Das ist dann ja für deine sorgsam gepäppelten Solitärbienen, die völlig alleine durch die Gegend schwirren, ist das ja eine übermächtige Konkurrenz, wenn da, ich weiß gar nicht, wenn in so einem Volk, sagen wir mal, 50.000 Bienen losschwärmen und stürzen sich auf deine, na gut, Schafgarbe werden die wahrscheinlich nicht so gerne nehmen, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die Wildbienen gerne nehmen und die Zuchtbienen eben auch. Was hältst du dann davon, statt im
Kanal? Ja, es ist so eine Art Greenwashing, so eine Art Beewashing, denn also die Honigbiene an sich ist ja ausgestorben bei uns in der Wildnis. Das hat der Mensch ja auch schon wieder vollbracht. Und die hat, wie schon gesagt, die hat nichts mehr mit Natur zu tun. Und ich habe nichts dagegen, wenn einige kleine Bienenvölker halt rumwuseln und da ihre Action machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Problem ist halt, dass das wieder so viel ist und so immens überkompensiert wird. Weil man denkt, naja, Honigbienen, zwei Fliegen mit einer Klappe, haben wir ein paar Insekten, die rumschwirren und wir kriegen Honig. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht um die wilden Schwestern und um die Falter und um die Vögel und um alles andere. Aber die Honigbiene an sich überlebt solange es den Menschen geben wird. Deswegen halte ich davon nicht viel und ich werde auch nie, liebe Community, falls, ne, wird ja auch der ein oder andere von euch hier hören, ihr werdet von mir nie Honig oder Wachs oder irgend so eine Bienenkotze bekommen. Denn, damit habe ich nichts am Hut.
Da werden jetzt einige wahrscheinlich ziemlich enttäuscht aufschreien. Ja, aber klar,
tut mir leid.
Haustiere, die haben mit der Wildform nichts zu tun und das Blöde ist halt, dass es Generalisten sind, das heißt, die fressen einfach alles, ne? Was ja den Bienen gegönnt sei, aber die super spezialisierten Solitärbienen, es sind ja nicht nur Solitärbienen, das sind ja auch ganz kleine Völkchen von anderen Arten, die brauchen eben bestimmte, ich glaube, die eine, wie heißt denn die, ich glaube, kann das sein, Efeu-Sandbiene oder irgendwie sowas, die im Herbst auf den Efeublüten rumwuselt. Was viele Leute übrigens auch nicht mögen. Es gibt ja irre viele Efeu.
Ja, weil die immer,
die das dann,
die haben immer das Gefühl oder weil sie irgendwie Erfahrung gesammelt haben, dass Efeu irgendwie in die Abwasserdinger wuchert und so, wo man aber die Baustruktur verantwortlich machen sollte und nicht den Efeu an sich. Der denkt sich ja nicht, ach komm, jetzt gebe ich den Menschen mal richtig, dem kleinen Wichser. Sondern das ist meistens, weil die Ohren kaputt sind oder irgendwelche Angriffsschneisen haben, wo der Efeu halt rein wachsen kann. Also,
Ja. Also es ist sehr schwierig, ne, diese Sachen zu tolerieren. Und was mit so Naturgärten halt häufig auch kollidiert, das ist schon so ein bisschen auch der Ordnungssinn, nämlich nicht der Leute, die Naturgärten betreiben, sondern der Nachbarn und Nachbarinnen. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Du da schön deine Wildnisbrennnesseln kultivierst zum Beispiel. Andere Leute sagen, was für ein Unkraut, das kommt alles vom Robin zu uns rüber. Lebst du da in Harmonie oder ist das eine ständige Diskussion?
Ich habe das große Glück, dass viele meiner Nachbarn, also alle außer ein einziger oder eine einzige, um ehrlich zu sein, sind da sehr offen und sehr neugierig auch, in was ich da tue. Und ich bin ja auch häufig mit der Kamera da unterwegs und dann, was geht denn bei dir ab und blablabla und dann quatscht man drüber. Also der eine hat es mal ganz schön gesagt, er kommt immer gern bei mir vorbei, weil es so einen Aquarium-Effekt hat, weil irgendwie passiert immer was, irgendwie wusel ich da immer rum und mach gerade irgendwas Neues und so. Also da gar keine Probleme, außer natürlich, wie du schon meintest, die ich glaube, eine, weiß gar nicht, wo die wohnt hier bei mir in der Nachbarschaft, aber die läuft immer bei mir vorbei und motzt mich immer zu, wie unordentlich das ist doch und warum ich das denn mache und es doch alles voll sinnlos ist. Und aber die gibt's immer, ja. Also Idioten findest du überall, ja. Also da ist meine Nachbarschaft nicht ausgenommen von. Und da habe ich einmal drüber geredet mit ihr, hat sie nicht verstanden, dann habe ich gesagt, gut, okay, dann machen sie noch einen schönen Abend, ne? Aber wir müssen jetzt nicht weiterreden an der Stelle, ja.
Na gut, also das stirbt wahrscheinlich so schnell nicht aus, der Ordnungssinn. Auf der anderen Seite gibt es ja schöne Belohnungen, wenn man dann seltene Arten findet. Ich weiß, es ist ja irgendwie so ein ganz komischer Move, dass man die Arten, die häufig sind, nicht so cool findet wie Arten, die selten sind. Ja. Also auf das Individuum bezogen ist eigentlich völlig wurscht. Ja, ich denke mal zum Beispiel an Elstern, sind super schöne Vögel und viele Leute hassen die. Und ich denke, wenn es in ganz Deutschland nur 10 Brutpaare gäbe, da würden alle sagen, boah, ich habe eine Elster gesehen. Und finde die auch ganz toll. Ne? Und wenn es so viele gibt, dann eben nicht. Und aber ich kann mich davon auch nicht frei machen. Also wenn ich irgendeine ganz seltene Art sehe, das macht mich glücklicher als 0815 Art, also eine Kohlmeise zum Beispiel. Ja. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Hast du auch so seltene Funde, die dich besonders glücklich gemacht haben auf deinen 800 Quadratmetern? Und du sagst, wow.
Ich habe zum Beispiel bei mir Ich habe bei mir immer eine, wie heißt das nochmal, eine Dolchwespenart, also eine borstige Dolchwespe. Und die kommt nur in den nordöstlichen Regionen Deutschlands vor. Und eine wunderschöne Wespenart, also die ist eine Parasite, also die parasitiert Blatthornkäferlarven. Und total geiles Teil, ja, auch relativ groß. Und ja, da freut man sich dann immer natürlich ganz besonders, wenn man sowas sieht. Ich kann mich davon leider auch nicht freimachen. Ich wünsche, es wäre so. Wobei ich bei Schmetterling bin ich so ein optischer Typ. Also ich finde so also egal wie selten ein Schmetterling ist, oder anders. Zum Beispiel der Schwalbenschwanz ist ja mein Lieblingsschmetterling, weil der so schön bunt ist, ja, weil der so eine crazy Farbe hat. Auch die Raupe, ja, mit ihrer Nackengarbe, wenn die ausstülpt und dieser komische, weirde Geruch aus Gummibärchen und Kotze da rauskommt, das ist faszinierend irgendwie. Ich glaube, keiner nach dieser.
Also, wo kommt der raus? Aus dem
Was ist denn da
Hörnchen oder
Nackengabel?
was?
Also der kommt da nicht raus, der spritzt jetzt nicht rum oder so, aber die ist halt mit Pheromonen getränkt, diese Nackengabel. Und die machen sich dann halt auf den Weg, ne? Die diffundieren in die Luft und dann sind sie halt da. Also der spritzt jetzt hier nicht rum und dann riecht alles nach Kotze. Keine Sorge, Leute. Mist, das hätte ich vielleicht besser verkaufen können. Naja, wie auch immer. Aber den finde ich super geil.
Ich wollte gerade sagen, so, also interessant auf mich. Das habe ich noch nicht gerochen, aber bei uns, Schwalbenschwanz, der zieht ja hier auch ab und zu mal durch. Also Raupen habe ich noch gar keine gesehen, keine Ahnung. Aber wenn ich mal eine sehe, dann schnupper ich auf jeden Fall mal dran, ob das stimmt. Kotz und
Ja, doch, es
Gummibärchen
ist wirklich
klingt
so.
nach
Das
einer
ist, ja,
wilden
das ist so. Es
Mischung.
ist, ich hab die gezüchtet. Also ich habe irgendwie 5, 6 Raupen in Obhut genommen. Ich habe ja nur wegen denen Fenchel angebaut und habe tatsächlich das große Glück gehabt, letztes Jahr Schwalbenschwanz Raupen zu haben. Und ja, habe die dann immer betudelt und mir angeguckt und neugierig gewesen, was da jetzt passiert und wann häuten sie sich. Und am liebsten hätte ich da 24 Stunden vorgesessen. Aber ja, dann ist mir an dieser Nackengabel, also die machen das ja nicht, die stinkt, also die riecht ja nicht aus Langeweile, so wie sie riecht, sondern die dient der Ameisenabwehr und überhaupt, wenn die sich getickelt fühlen von irgendwas, dann, oder auch der größere Prädatoren, Vögel und so, dann stoßen sie die aus. Wobei ich gerade mir unsicher bin, ob die Schwalbenschwanzraupe giftig ist, wie einige andere Schmetterlingsarten, also Raupen. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber ich würde sie auch nicht essen wollen, dafür ist sie viel zu schön.
Nee, aber zum Beispiel Vögel. So, und wie sieht es denn aus mit Vögel füttern? Weil wenn du die bei dir anfütterst, Vögel sind Raubtiere, das vergessen die meisten Leute, die zum Beispiel gerne
Ja.
Schmetterlingsbabys killen. So könnte man es ja auch
Ja, ist so.
ausdrücken. Fütterst du Vögel?
Tatsächlich nicht. Ich fütter keine Tiere zu, ehrlich gesagt. Ich weiß, das habe ich mir auch noch gar nicht meiner Community erzählt. Aber ich fütter keine Igel, keine Vögel, keine, weiß ich nicht, ich fütter gar nichts zu. Also, weil ich irgendwie, das widerspricht meinem Gedanken davon, dass mein Naturgarten ja genau so viel Leben durchbringen soll, wie er halt kann. Also da mische ich mich ja wieder ein irgendwie in einer gewissen Form, wenn ich jetzt überall, weiß ich nicht, Katzenfutter hinkippe oder so oder Igelfutter, spezielles, aber auch gutes, habe ich auch gehört, ist nicht immer, wo gut draufsteht, ist auch nicht immer gut drin. Aber ja, also da mische ich mich ehrlich gesagt nur wenig ein.
Aber aus dem Grund auch, um deine Raupen zum Beispiel oder Wildbienen oder wen auch immer nicht zu gefährden, weil es ist ja klar, es wäre dann lokal eine Überpopulation, ne?
Ja, das hat aber eher so diesen Einflussfaktor. Also ich will mich nicht einmischen in die Natur. Ich will, wenn eine Meise bei mir brütet und dann da genug Futter findet, dann ist das so. Aber ich will jetzt nicht der Meise irgendwie noch tonnenweise Futter in Rachen werfen, dass da noch viel mehr Meisen entstehen. Oder. Also das ist für mich so ein Eingriff in dieses Nahrungsnetzwerk, der irgendwie mir nicht passt.
Und wie sieht es da mit Nistkästen aus? Dann passen die eigentlich auch nicht, oder? Weil du ziehst sie damit ja quasi in den
Ja,
Garten.
in Nistkästen finde ich wiederum, also habe ich keinen einzigen aktuell, noch nicht, kommt aber, weil ich Nistkästen, damit sorge ich ja nicht dafür, dass quasi mehr entstehen als überhaupt entstehen, sondern ich gebe nur, ich weiß es nicht, ist das, würden die Meisen nicht auch woanders nisten, wenn sie die Chance dazu hätten? Das ist eine gute Frage eigentlich. Dann muss ich mich nochmal philosophisch mit mir selbst auseinandersetzen, inwiefern ich Nistkästen gut finde. Ich meine, den Vögeln geht es auch nicht gut. Die haben minus 50% über die Arten verteilt, teilweise minus 95%. Und ja, Dem muss man auch helfen, aber ich finde, das Zufüttern irgendwie die falsche Methode ist. So, gebt den Wohnraum, schafft so viele Strukturen, wie ihr könnt, dass die, genug Biomasse zur Verfügung steht, dass die Vögel ganz alleine es schaffen, ihre Kinder großzuziehen. Ja, so. Aber ich finde, Wohnraum ist nochmal eine andere Thematik als Nahrung irgendwie.
Ja, ja, das stimmt schon. Es ist schon ein Level niedriger. Und wenn der Lebensraum, die Stadt zum Beispiel, für Höhlenbrüter einfach zu wenig Höhlen hat, obwohl das Nahrungsangebot groß genug wäre, dann wäre es sinnvoll, Höhlen anzubieten. Ne? Wenn es nicht so ist, ja, ganz schwierige Sache. Vor allem so, das kannst du natürlich mit deiner Gartenparzelle als nicht, sowieso nicht allein beeinflussen. Wie weit beeinflusst du denn, kriegst du irgendein Feedback andere Leute? Weil das wäre natürlich schön, wenn man das in einem größeren Zusammenhang hinkriegt, ne?
Ich habe tatsächlich immer, also als das alles losging, ist ja jetzt erst ein Jahr her ungefähr, wo das alles losging mit Social Media, also mit mir und Social Media und mal wirklich so, ne, dass man mehr Leute erreicht. Und ich habe dann immer geweint, weil die Leute haben mir so viele Bilder gesendet, wie sie ihre Thujas rausreißen, wie sie ihre Forsythien rausreißen, wie sie Saalweiden pflanzen, wie sie Kornelkirschen pflanzen, wie sie Hartriegel pflanzen, so roten Hartriegel und so weiter und so fort. Also das hat mich übertrieben emotional mitgenommen, dass ich wirklich... Ich hatte zum ersten Mal im Leben das Gefühl, dass ich einen Mehrwert schaffe und dass ich irgendwie was leiste gesellschaftlich. Und wenn ich weiterrede, muss ich wieder heulen, weil das war, oder das ist, ich bekomme das noch heute immer wieder, erst heute wieder ganz viel, hat einer seinen riesigen Finger rausgerissen. Und ja, das ist so geil, das macht mir mega Spaß. Das ist wirklich der, auch mit einer der Gründe, warum ich das überhaupt tue.
Und dann kannst du sicher ohne Problem auch einen Nistkasten auflegen, wenn du für so viel hey, Natur sorgst. Übrigens wahrscheinlich nicht nur in Berlin, sondern über Social Media wird das wahrscheinlich genauso in München oder in Hamburg oder sonst wo passieren. Ja, das ist halt wirklich cool. Ja. Heutzutage auch umgekehrt, dass Leute sich so gut informieren können, weil die meisten haben halt keine Ahnung. Ne? Das sind wir beim Gartencenter. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass du bei dir eben auf deiner Insta-Seite dieses Bild oder was, ein Film, ich weiß gar nicht mehr, hattest. Da war, glaube ich, es waren vorne diese ganzen Pflanzen, die nichts bringen, und das Ganze vor so einem Aufsteller mit Bienenweide, Insektenweide, irgendwie sowas. Ja. Ne? Ja, das gibt es halt leider noch viel zu oft. Ist halt die Frage, ist das auch ein Ansatzpunkt, dass man denen mal sagt, was sie da verkaufen? Weil die wissen es ja teilweise wahrscheinlich gar nicht.
Ja, ich ich habe selber mal 5 Jahre nicht im Einzelhandel, aber im Dienstleistungssektor gearbeitet, und mir ging das immer furchtbar auf den Sack, wenn Leute mir irgendwas an den Kopf knallen, dass ich selber nichts kann. Also klar, vielleicht ist da auch eine Bildungslücke bei einigen, aber selbst wenn die das wissen, kann das Personal, ne, also die Leute, die im Markt rumrennen, zumindest die meisten davon, das kann ja auch nichts dafür. Und klar kann man das immer nett und höflich sagen, aber da sollte man jetzt nicht reingehen und sagen, ey, ihr Wichser, ihr verkauft übrigens totale Scheiße, weil, also, wie schämt ihr euch nicht, und so weiter. Also sollte man jetzt nicht die übelste Ansage machen, sondern lieber zielorientiert irgendwie versuchen, vielleicht ans höhere Management, vielleicht auch an die Filialleitung oder zu kommen, und vielleicht Bauhaus mal direkt einfach anschreiben oder sonstige Einzelhändler und Bauhäuser. Also hier, wie heißen die Dinger denn? Ja, Baumärkte habe ich gesucht. Das habe ich gesucht.
Ja, klar, aber das ist ja, ich denke schon, dass man was machen kann, weil wir erleben das ja umgekehrt auch, das ist ja dasselbe in Grün im wahrsten Sinne des Wortes, die Aufforstungsprojekte. Da werden ja auch nicht heimische Baumarten wie Roteiche, Douglasie, keine Ahnung was gepflanzt, und auch damit können natürlich unsere heimischen Insekten sehr wenig anfangen. Und das machen auch selbst große Firmen mit, weil sie denken, sie machen da was für die Natur, ne, und wissen das nicht. Habe jetzt gerade demnächst wieder ein Gespräch dazu mit einem großen Verband, weil die wirklich bisher gedacht haben, das ist cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Baumärkten ähnlich ist. Ne? Das ist halt Trend. Na klar, die wollen ja auch Geld verdienen, können sie ja auch. Und stellen sie einfach das falsche Zeug in die Regale. Ne? Wenn die da mal jemand drauf hinweist, vielleicht hört ihr ja mal zu heute aus der Branche und kann das vielleicht mal ändern, dass er zum Beispiel heimische Weidenarten
Weiden, vor allem Weiden können alles. Weiden können so viel, also die können von Staunässe über Monate, die können ewig in der eigenen Sulze stehen und interessiert überhaupt nicht. Aber wiederum kann zum Beispiel die Saalweide, Salix caprea, extrem gut Trockenheit ab. Und meine Saalweide habe ich noch nie gegossen, die steht wieder eins, die wächst jedes Jahr um knappe 80 Zentimeter. Also die können so viel, das ist so eine unfassbar unterbewertete Pflanzenfamilie. Ich liebe die Dinger, ich liebe die einfach. Ach, süße Dinger.
Und die legen ja sehr früh im Jahr los, wobei selbst ich als Förster nicht ganz genau weiß, wie die das machen. Also die Blüten ohne zu erfrieren, ne, das sind ja wirklich, die sind total unerschrocken. Also so die Haselnuss, klar, die legt noch einen vor, aber die Saalweide kommt dann direkt hinten dran.
Oh ja.
Und selbst wenn das nochmal minus 10 Grad ist oder so, da würden die Apfelbäume und alle würden die Ohren hängen lassen. Die Saalweide zieht da durch, ne? Also die ist echt hart im Nehmen. Also würde ich auch so eine absolute Empfehlung. Wenn man sie groß werden lässt, irgendwann bricht die halt auseinander, ne? Also von daher passt das zumindest auf Städte bezogen. Also hier bei uns in der Gegend würde ich sagen, lasse wachsen. Aber auf Städte bezogen ist es, glaube ich, dann schon sinnvoll, ab und zu mal ein bisschen zurückzunehmen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist ein sehr weiches Holz. Also wobei ich mal gelernt habe, dass alle Laubhölzer Harthölzer sind. Aber stimmt wohl anscheinend nicht, denn die Weide soll ein sehr weiches Holz sein. Was die wird auch nur in Anführungszeichen 60 Jahre, nur weil so eine Stieleiche kann man gut und gerne 1000 bis ein paar tausend Jahre machen.
Ja, aber du wärst doch für einen Garten wärst du optimal, vor allem wenn sie so schnell wächst. Das fragen die Leute auch immer, was kann ich denn in Zeiten des Klimawandels in den Stadtgarten setzen? Ne? Und da wäre so eine Saalweide, wäre doch wirklich was Schönes. Und man hat halt Freude dran, weil die halt so plus minus um Ostern, teilweise auch schon früher, eben blüht und die riecht auch total lecker. Klar, dann hat man häufig halt erstmal Honigbienen dran. Ist ja jetzt auch kein Schwerverbrechen. Aber auch für andere Insekten ist es halt erstmal eine Quelle für Pollen, für Nektar und vor allem, wenn die Blätter dann eben rauskommen, ne, für den Nachwuchs.
Ja, absolut. Also die Saalweide ist, also was da abgeht, ist wirklich krank. Die hat ja auch Pollennektarwert 4,4. Also für die Zuhörer, die es nicht wissen. Es gibt eine Einstufung von Blühpflanzen nach ihrem Nektarangebot und nach ihrem Pollenangebot. Und 4 ist das Höchste, was man kriegen kann. Also 4 ist ein absolutes Brett. Das Ding süfft vor Nektar und Pollen. Und ist auch wahnsinnig beliebt bei allen möglichen Flatterviechern. Also von adulten Schmetterlingen über eigentlich alles, was im Frühjahr fliegt, fliegt auf Saalweide. Weil, also nicht nur ich bin im Bann der Saalweide, die Natur ist auch im Bann der Saalweide. Weil es einfach ein geiles Teil ist.
So, jetzt habe ich nur einen Balkon als Beispiel. Was mache ich denn dann? Dann habe ich ja gekniffen. Die ganzen schönen Sachen gehen dann nicht, oder doch? Was würdest du jetzt, wenn du nimmst, du hättest jetzt keinen Garten, sondern 4 Quadratmeter Balkon?
Ich will tatsächlich bei mir noch, da baue ich gerade auch, weiß bloß noch keiner, habe ich noch niemandem erzählt, aber ich will bei mir auch ein Projekt hosten oder ein Projekt machen im Garten, wo ich mal einen durchschnittlichen Berliner Balkon nachbaue und den mal bepflanze, weil das ist so ziemlich eine der meisten Fragen, die mich erreicht. Was mache ich denn, wenn ich einen Balkon habe? Und ich glaube, also für mich persönlich macht das überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt in der Wildnis eine Pflanze habe oder auf dem Balkon, also richtig im Boden drin oder im Balkon. Es ist halt nur im Balkon ein bisschen mit, also man muss da deutlich mehr aufpassen auf die einzelnen Pflanzen wegen Wasserhaushalt und so weiter und so fort. Aber ich würde zum Beispiel auch auf meinem Balkon auf jeden Fall eine Weide klatschen, weil die kann man schneiden, wie man will. Also man kann da wirklich, jetzt vielleicht nicht bodennah, aber solange da ein kleines Auge irgendwo erscheint, irgendwo kann man da eigentlich schnibbeln, wie man will. Und die sind nicht tot zu kriegen, die Dinger. Deswegen auch da keine Angst davor. Man kann ja auch, oder man pflanzt sehr langsam wachsende Pflanzen, also sehr langsam wachsende Baumarten. Man kann sich da eigentlich auch extrem austoben.
Also Balkon geht auch, das als Trost für alle, die jetzt keinen großen Garten haben, dass man sagt, ja, man kann sich daran beteiligen, dass Natur in die Stadt zurückkommt, ne, dass die kleinen Knilche was zu beißen haben und vor allem eben die Raupen. Ne? Also Schmetterlinge ist schön, das ist ja sozusagen das Endstadium bei manchen Arten. Ne? Manche leben ja nicht besonders lang, manche schon, aber das ist wieder ein Thema für sich, auf jeden Fall gerne auch auf die Raupen gucken und nicht nur auf Blühpflanzen, die dann im Sommer toll aussehen. Ja. Kann man ja alles kombinieren. Ne? Das heißt ja nicht entweder oder, aber auf jeden Fall heimisch. Die bieten dann auf jeden Fall allen Stadien was. Und ruhig auch mal kleine Bäume, auch auf dem Balkon. Cool. Robin, dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Könnt ihr noch endlos zuhören, aber könnt ihr übrigens auch alle machen. Also ihr wisst ja, auf Instagram ist es Robinia Schnögelrögel und da hast du, ja, ich würde sagen, sehr oft, ich weiß nicht, ob täglich, aber in einer ziemlich engen Taktung immer wieder aktuelle Tipps passend zur Jahreszeit und dann könnt ihr alle euer kleines Insektenparadies gestalten. Super, Robby, dann ganz herzlichen Dank.
Oh, süß. Dankeschön. Ich danke, ey, geil, dass es so spontan funktioniert hat. War schön hier zu sein, hat richtig Bock gemacht.
Super, vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.